So, und genau so sieht das nämlich aus. Aber wir lassen uns hier den Mund nicht verbieten. Hier seid ihr bei Mit Soße Spitze. Wir sind im neuen Jahr, wir sind voll motiviert. Und hier ist der Mann, bei dem man sich so richtig wohlfühlt. Hier ist Onkel Tom.
Bam, 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 bam. Bokal. Danke, Mann. Das Jahr fängt gut an. Das Jahr fängt beschissen an. Aber jetzt ist endlich gut. Wir sind hier wieder bei Mit Soße Spitze und ich freue mich immer über den Intros. Ich hau auch direkt dann raus. Irgendwann muss ich dich mal so lobhudeln. Aber neues Jahr, neues Konzept. Ich habe richtig Bock mitgebracht und wir fangen an mit The Art of Fast Food. Und du hast mir gerade auch wirklich den ersten schönen Podcast-Moment beschert in diesem Jahr, weil ich ein Werbeopfer bin und ein Werbeliebhaber. Und dieser wunderbare Song von diesem wunderbaren Fastfood-Riesen, der kann was. Wie geht's dir? Wie bist du ins Jahr gestartet?
Ja, also mir geht's eigentlich ganz gut. Ich bin ins Jahr gestartet. Also ich bin genauso ins Jahr gestartet, wie ich im letzten Jahr aufgehört habe. Ich habe mir keine guten neuen Vorsätze gegeben. Ich bin einfach, habe einfach weitergemacht. Also ich habe ja letztes Jahr trainiert wie so ein Ochse. Ich trainiere dieses Jahr schon wieder wie ein Ochse und ohne Vorsätze. Ich will einfach ballern.
Geil, Alter. Ballern erinnert mich immer an Toni Askitis. Shoutout an Toni. Der hat ja auch viel vor dieses Jahr in Düsseldorf. Ist aber nicht unser Thema, ist aber irgendwie auch Fast Food. The Art of Fast Food ist das Thema unseres heutigen Podcastes. Und
Also das Art of Fast Food. Ja, du hast ja irgendwas von Fast Food geredet im Vorfeld. Deswegen habe ich gedacht, ich brauche mal dieses Intro. Brauche ich aber, dass wir wirklich über Fastfood heute reden, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Genau, und die Frage ist Industrie versus Manufaktur. Also groß gegen klein, David gegen Goliath. Und die Quizfrage, die ich mir jetzt gestellt habe, um das Jahr, wir haben jetzt Veganuary, wir haben gute Vorsätze bei vielen Leuten, man will gesünder essen und. Wollen wir nicht drüber reden, weil tun andere schon ausreichend. Die Quizfrage, die ich mir stelle, ist, kann Fastfood gesund sein? Und wenn ja, wie kann ich denn den Unterschied erkennen?
Und damit starten wir heute in unsere erste Podcast-Folge 23.
Mit Soße Spitze. Essen ist Gesellschaft. Der Podcast.
Jo, und an dieser Stelle auch nochmal herzlich willkommen. Ich möchte hier nochmal erst nochmal einen Shoutout. Wir haben jetzt den Toni schon gegrüßt, wobei dieser geile Jingle kommt von meinem Kumpel Andrew Valukat. Also für alle, die mal jemanden brauchen, der auf der Party einem in den Teich pisst oder einfach ins Katzenklo kotzt. Beim André seid ihr auf jeden Fall eine richtige Adresse, wenn ihr einen Party-DJ braucht.
Sehr gut, sehr gut. Ich möchte einen kleinen Shoutout noch, ein kleines oder ein großes Dankeschön an den Micha machen. Der Micha hat heute mein Internet gefixt. Das heißt, ich bin wieder hier auf meinem Landsitz. Hoffentlich jetzt wieder bestens mit der Welt verbunden. Micha, du bist der Beste. Wenn jemand irgendwie mal ein Internet- oder Microsoft-Guru braucht, ruft mich an. Ich sage euch, wie ihr den Micha erreicht. Den kriegt nicht jeder. Super Typ, danke.
Naja, den kriegt ihr auch nur, wenn ihr hier mal ein Werbesponsoring loslässt. Also wir werden ja nach wie vor nicht bezahlt, auch wenn wir heute wahrscheinlich wieder über große Ketten reden. Also seid gefasst, wir reden über Firmen und über Marken, die klopfen wir hier raus und irgendwer, wer Bock hat, ey, lasst uns Geld da, ist kein Thema.
Ja, ich sag mal so, ich als alter Media- und Werbefuzzi, Tausender Kontaktpreis bei uns, der muss hoch sein, ansonsten lohnt es sich nicht. Ne? Die Tausender Zuhörer, die haben wir noch nicht geknackt, aber das ist auch gar nicht unser Ziel. Vielleicht werden wir es, vielleicht nicht. Wir wollen hier über Essen und Gesellschaft reden. Essen ist Gesellschaft und deswegen auch das Thema The Art of Fast Food und die Frage, ich saß letztens beim Kaffee.
Sind wir quasi der kulinarische Gesellschaftspodcast?
Ich weiß nicht. Sag du es mir oder.
Können wir das so sagen? Keine Ahnung, ist auch egal. Okay, wir reden jetzt über The Art of Fast Food. Was ist die Frage, die dich so brennt daran interessiert?
Genau, die.
Ich als Food-Nerd kann dir bestimmt Antwort drauf geben.
Also, die Frage war: Kann Fast Food gesund sein? Und wenn ja, wie erkenne ich den Unterschied? Und ich bin drauf gekommen, weil ich mit einem Kollegen die Tage beim Kaffee zusammensaß. In einer sehr schönen Gastronomie in Düsseldorf, das neue Dutch Deli, super Laden. Wir haben da lecker gegessen, lecker getrunken und dann haben wir über Burger geredet. Und also, ich sag jetzt mal O-Ton, er sagte, Mc's oder Burger King ist für ihn keine Burgerbude, das ist eine eigene Kategorie. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, sind Systemgastronomien wie McDonald's, Burger King, Subway, ich habe auch gleich ein bisschen was dazu vorbereitet, ist das eine Burgerbude, ist das noch Fast Food oder ist das eine ganz eigene Kategorie von Food?
Okay, aber dann lass uns doch, um da mal aufzuräumen, erstmal definieren, was ist überhaupt Fast Food?
Okay, das also musst du jetzt definieren, was habe ich nicht vorbereitet. Ich komme aus der Systemgastronomie-Range, aber dann erklär uns mal, was Fast Food ist.
Okay, lass uns doch erstmal über Fast Food sprechen. Wenn wir sagen, the art of Fast Food, was heißt das eigentlich? Ich meine, englischer Begriff heißt schnelles Essen, kennen wir, ne? Also es heißt aber auch, dass es halt A, schnell auch zubereitet ist und halt eben auch genauso schnell zugänglich ist. Also das heißt, es ist in der Regel alles mit wenig Aufwand verbunden, das Essen zuzubereiten oder das Essen zu bekommen. So entstanden ist das so, ich weiß nicht, ist natürlich so wie so eine amerikanische Erfindung, so 50er Jahre ungefähr ist es halt rübergeschwappt, Industrialisierung, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, über die in German Ramen, wo wir über die Momofuku Ando mit den Ramensuppen gesprochen haben, diese fertig 5-Minuten-Terrine etc. pp. Das ist ja auch aus dem gleichen Zeitalter gekommen. Und wenn wir halt eben über Fast Food reden, das gab es natürlich eigentlich schon immer. Und ich meine, bei uns ist es halt natürlich viel so, natürlich die Burger, aber jetzt auf Deutsch wäre es natürlich eine Currywurst mit Pommes so. Aber auch ganz ehrlich, ein belegtes Brötchen ist auch Fast Food. Also das heißt, die Stulle, die du dir geschmiert hast, das Brot hast du beim Bäcker gekauft, hast alles zu Hause, beim Metzger die Wurst oder den Käse und so weiter. Zack, 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 mal eben schnell gemacht. Also auch ein belegtes Brot oder ein Brötchen ist eigentlich Fast Food.
Sehr interessant.
Nur mal um eine Definition. Einfach nur mal, um eine Definition davon zu bringen. So, und jetzt machst du natürlich direkt das Fass auf und sagst, das ist für dich eine eigene Kategorie.
Nee, überhaupt nicht. Sondern der Joe hat das gesagt, ein guter Freund von mir.
Okay.
Und er hat eben gesagt, für ihn ist das eine eigene Kategorie, weil es ging darum, ich habe den Vergleich gemacht. Ich habe gesagt, für mich, und das ist ja auch so die Entwicklung, da haben wir schon drüber gesprochen, wir leben hier in einer industrialisierten Welt. Ne? Wir leben sehr urban. Und auf jeder Autobahn an allen möglichen Stellen bekomme ich auf einmal Fast Food. So, und dann war die Frage für mich zum Beispiel, also ich stehe auf gesundes Essen, aber ich habe ab und zu, ich war ja mal mit meinem guten Freund Andi in Hongkong,
ja,
Thailand, genau. Erzählt. Und dann haben wir haben gesagt, bei 7-Eleven so Schmutzessen. Das war irgendwas, was sie in der Mikrowelle machen. Und ich mag das, ne? Das hat viel damit auch zu tun, irgendwie mit besonderen Situationen, ne? Häufig hat man das ja auch abends oder nachts am Wochenende, nachdem man Alkohol konsumiert hat, also die klassische Pizza oder der Döner nach dem Feiern. Und für mich ist aber.
Aber dann, wenn ich dir jetzt reingrätschen darf, ja, ist halt, dann möchtest du eine Unterscheidung machen zwischen Fast Food und Junk Food.
Das ist super interessant, weil ich habe nämlich zum Beispiel nachgeguckt, ich denke, bei Fast Food denkt man ja irgendwie immer an Franchise, ne? Also man denkt an die großen Ketten. Ich habe mal die Big Five rausgesucht, ich habe mich mal ein bisschen, um hier diese Kategorie Wissen auch zu bedienen, also die Big Five Global Player im Fast Food Franchise. Mc's, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Subway, Starbucks zum Beispiel ist auch was. Hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, aber natürlich, klar, wir trinken alle unseren Starbucks-Kaffee. So, und jetzt kommt ja diese.
Die machen ja auch was zu essen. Die bieten ja auch so Kuchen und so einen Scheiß.
Ja, wobei ich finde zum Beispiel, also ich reise ja relativ viel und ich finde das Essen, also ne, Starbucks ist ja generell nicht günstig. Und ich finde das Essen, das soll ja so ein bisschen hochwertig sein. Es ist aber alles mega viel Zucker und es ist, ansonsten gibt es so ein Panini oder so.
Ja, aber jetzt ist ja wieder genau das Thema. Also das ist ja das, was ich eben gesagt habe. Du hast halt, wenn du über Fast Food sprichst, eben nicht nur schnell verfügbar, sondern auch schnell herstellbar. Also alles mit wenig Aufwand, dass es halt alles schnell geht. Und das ist halt eben so ein bisschen diese ganze Thematik. Das heißt, es wird extrem viel mit eingemachten, gefrorenen, getrockneten Produkten hergestellt. Ne, also alles, was halt einfach zu servieren, einfach zu lagern, einfach zu transportieren ist, einfach zubereitet ist, So, und in der Regel ist es halt eben viel Fett drinne, viele Kohlenhydrate, also einfache Kohlenhydrate sind drinne. Es ist oft voll von Zucker wegen der Konservierung. Das heißt halt, in diesen Nahrungsmitteln sind in der Regel immer viele Kalorien, aber wenig Nährstoffe.
So, und jetzt pass auf. Jetzt bin ich nämlich genau bei dem Punkt. Und das ist ja die Frage, ist, ich sage jetzt mal, Franchise-Fastfood eine eigene Kategorie? Weil in den letzten Jahren haben wir ja den Trend, in jeder größeren Stadt, also selbst hier in dem kleinen Städtchen, wo ich jetzt lebe, gibt es mittlerweile eine Burgerbude, ne? Also so ein Burgerladen oder so. Mhm.
Ja.
Und ich muss.
Du kannst davon ausgehen, jeder große Trend, der in den Städten aufpoppt, braucht so 3 bis 5 Jahre, bis er in der Peripherie auftaucht.
Genau, und ich war letztens ja mit einem sehr, sehr coolen Menschen, mit dem ich gerne zusammen bin, war ich da und dann sagte der zu mir, hier sieht's aus wie in Düsseldorf vor 5 Jahren. So, und die haben auch Style, die haben aber auch, also die haben richtig gutes Fleisch, ne? Das ist ein Araber, der hat Halal-Fleisch, das ist richtig gutes Rindfleisch. Also vom Geschmack, die Qualität kann ich jetzt nichts zu sagen.
Halal, was ist Halal?
Das ist auf eine bestimmte Art und Weise geschlachtet, glaube ich.
Genau, und das hat nichts mit der Qualität zu tun. Das ist eine Art der Schlachtung.
Ja, aber offensichtlich machen die das alles.
Religiöser Hintergrund.
Ja, aber es wird ja händisch gemacht. Es wird nicht maschinell gemacht, oder?
Ja gut, ob ich jetzt ein Messer oder ein Bolzenschussgerät mit der Hand bediene, wo ist der Unterschied?
Weiß ich nicht. Also okay, das Fleisch ist auf jeden Fall sehr gut. Es ist reines Rind natürlich, ne, weil die essen ja auch kein Schweinefleisch, die Moslems, also religiös bedingt. Die Brötchen sind gut. Das Ding kostet, also der Burger kostet so knapp, lass mich nicht lügen, 8 Euro, 7 Euro, 10 Euro, irgendwo so. Also
wenn das ordentlich ist, musst du das auch dafür nehmen. Ist fast zu billig.
Und geht relativ schnell, ne? So, und das ist aber von der Qualität. Und ich finde, ein Burger von einer Kette, und da muss man ja gucken, so ein Franchise, so eine Systemgastronomie, die skalieren ja, der macht das eben in seiner einen Bude, was weiß ich, ne, dann knallt er da am Tag irgendwie 100 Burger durch oder so. Und die Frage ist, ist da der Unterschied, ne? Und oder wo sind die Unterschiede?
Ja, okay, also der Unterschied ist dabei, würde ich einfach mal sagen, die industrielle Vorfertigung der Produkte. Jetzt kannst du natürlich sagen, also man muss ja generell mal sagen, wenn wir über dieses Thema Convenience mal kurz aufmachen, ja, wir leben ja in einer Welt voller Convenience-Artikel. Das heißt, wenn du in einen Supermarkt gehst, außer das frische Gemüse, was vorne noch am Stück ist, ist ja eigentlich alles Convenience. Eine Butter ist theoretisch ein Convenience-Artikel.
So, jetzt Moment, ganz kurz.
Oder auch eine Milch, ne? Also das heißt, es ist alles schon prozessual bearbeitet, genau, und direkt verzehrfertig. Jetzt würde ich aber so hingehen und sagen, also eine Butter oder eine Milch, eine Sahne, solche Produkte würde ich per se nicht als Convenience sehen. Aber auch zum Beispiel eine getrocknete Nudel ist ja eigentlich ein Convenience-Produkt. Die Frage ist immer nur, wie weit ich sie zubereite.
So.
Aber in der Wahrnehmung der Leute, und das finde ich auch in Ordnung, ist sowas halt eben kein Convenience-Produkt. Worüber wir sprechen, wenn wir von Convenience reden, da reden wir nämlich nicht vom Joghurt und vom Pudding, auch wenn das alles klar ist, aber wir reden ja eigentlich eher von diesem industriell verarbeiteten Fleisch.
So, und jetzt, ja, pass auf, jetzt möchte ich einmal droppen, also bin ich ein Riesenfan von, ganz, ganz tolle Firma, legen auch jetzt gerade im Veganuary los, die Tress Brüder heißt die Firma, die haben auf der Schwäbischen Alb mehrere Betriebe, ich glaube, die haben 80 Mitarbeiter, also ein kleines oder ein mittelständisches Unternehmen in Deutschland, und die machen nach der Gemeinwohlökonomie-Philosophie, das ist ein anderes Thema, können wir mal aufmachen, aber es soll gut für Mensch, Natur und Umwelt sein. Wirtschaften die verdienen da offensichtlich wohl auch Geld mit, jetzt nicht Millionen, Milliarden, aber die können da offensichtlich gut von leben, und die haben Convenience-Produkte, die vegan sind, die gesund sind. Einer von diesen, das sind 4 Brüder, einer von denen ist der Simon, das ist ein Bio-Gourmet-Koch, der hat auch mehrere Restaurants, die er irgendwie als Koch betreut, und das ist Convenience-Essen, gibt es in jedem Supermarkt in Deutschland, und weiß ich nicht, die haben so Suppen und, ne, dann irgendwie so, die haben jetzt eine vegane Metzgerei aufgemacht und sowas. Die sind da sehr, sehr engagiert, und das ist Convenience-Essen. Und Convenience, um das einmal zu definieren, bedeutet ja nur bequem, ne? Also es ist einfach.
Es ist convenient. Ja. Es ist convenient.
So, aber ja. Convenient, das englische Wort übersetzt, bedeutet bequem, richtig?
Genau.
So, das heißt, und du hast ja eben den Punkt aufgemacht, es sind verarbeitete Lebensmittel. So, und für mich ist aber zum Beispiel, also so eine Milch, okay, die ist auch verarbeitet, weil wenn du die vom Bauernhof kennst, wir kennen die meisten gar nicht mehr, die schmeckt ganz anders.
Genau, ich, die ist nicht pasteurisiert,
homogenisiert, die ist nicht haltbar. Ja. Die hat viel mehr Fett da drin. Die würden die meisten Leute gar nicht mehr mögen. Ne? Also die schmeckt ja auch anders. So, und witzig ist aber dann, du kannst ja zum Beispiel auch fertigen Kakao kaufen. So, weil du einfach nur zu faul bist, noch einen Löffel Kakao da reinzuschmeißen oder so. Und das ist ja das Interessante daran. Und die Frage ist, wo ist die Grenze zwischen Fastfood, Convenient Food, Systemgastronomie, Industriellen? Und das ist meine Frage an dich eigentlich als Experte. Oder ab wann ist es gesund? Oder bis wann ist es gesund? Und ab wann ist Convenience oder Fastfood dann eben irgendwo ungesund?
Also das ist, finde ich, eine ganz spannende Geschichte, weil also du hast ja diese industriell verarbeiteten Lebensmittel. Also auch vorneweg, egal ob du in einem normalen Restaurant bist oder in einem Gourmet-Restaurant, in einem gut bürgerlichen oder halt eben auch in der Systemgastronomie unterwegs bist, auch die haben alle nur Convenience-Artikel. Das heißt halt, wenn du dir dein Mise en place, so wie das nennt, also französisch, alles am Platz, du bereitest dir deine eigenen Convenience zu. Das heißt halt, wenn ich eine Soße koche und die kann ich ja von Scratch mit Knochen und allem Pipapo auskochen, habe ich am Ende ein Convenience-Produkt erstellt. Also einfach auch nur, um das mal so ein bisschen nochmal in so einem Rahmen zu fassen. Jetzt hast du meistens diese ganz industriell verarbeiteten Lebensmittel, sind halt voll mit synthetischen Zusatzstoffen. Da ist halt eben ganz viel Zucker auch drin. Und gerade Zucker ist ja eben auch ganz schlimm. Deswegen kann man halt auch sagen, dass halt eben so sehr synthetische Zusatzstoffe, die eben gerade von so Big Five benutzt werden, auch eine Art von Droge darstellt. Und deswegen gibt es halt weltweit Millionen von Menschen, die halt süchtig nach diesen Produkten und auch nach diesem Fastfood sind. So, das ist halt wissenschaftlich erwiesen. Und wenn du jetzt von den Tress-Brüdern redest, die ja auch Convenience machen, also ich finde, man muss da einfach diese Linie ziehen. Ich glaube, man darf das gar nicht auf Convenience herunterbrechen, sondern eher so gucken, was sind die Inhaltsstoffe, was sind halt auch die ethischen Werte und nicht die, die man auf eine Internetseite schreibt und wenn die Kamera an ist, macht, sondern was sind die wirklich ethischen Werte von so verschiedenen Restaurants oder auch die Arbeitsweise. Weil wenn du jetzt hier anguckst, auch ein kleines Shoutout hier an Laura und Issa von Birdie und Co., die haben zum Beispiel jetzt, die machen sehr viel Healthy Food. Ja? Also es ist so ein Café, die machen Bowls, die machen so belegte Brote, die machen Catering, alles Mögliche und die produzieren alles wirklich selber und die legen einen ganz großen Wert auf eben saubere Produkte und eben nicht irgendwelche Inhaltsstoffe und irgendwie so Fertigprodukte, die sie zukaufen, die müssen halt auch einen ganz, ganz hohen Standard haben. Ansonsten sagen die, wir kaufen das gar nicht, wir machen es selber. Also das heißt, die kaufen ihr Brot von einem sehr guten Bäcker. Und die würden niemals von so einem Industriebäcker kaufen. Also da legen die halt ganz viel Wert drauf. So, und da würde ich die Linie ziehen. Was ist halt der ethische Hintergrund? Wie wollen die arbeiten? Was wollen die machen? Und das würde ich sagen, aufgrund der Profitzwang, den ja so große Konzerne haben. Du sagst, die Tress-Brüder mit der Allgemeinwohlökonomie, das sind ja ganz andere Ansätze als weltweite Player, die sagen, ich habe hier Stakeholder und Aktionäre, die muss ich befriedigen.
Das ist nämlich super interessant, ne? Weil die Frage ist, also du sagst, okay, irgendwo muss ich bei den Zutaten, muss ich eine Grenze ziehen. Die Frage ist für mich ja immer, also ich bin verhältnismäßig für so einen Otto-Normalverbraucher da relativ gut gebildet, weil in meinem Umfeld viele Leute sind, die mir immer wieder das beibringen. Ne? Beispiel, jetzt trinken wir alle diese Hafermilch oder so, jetzt gucke ich schon immer, ist da Zucker drin, jetzt habe ich neu gelernt, so, ne, ist da Sonnenblumenöl drin, das sind so Sachen, du kannst da vom Hundertstel ins Tausendste, aber gibt es irgendwie so eine Faustformel, wo du sagen würdest, ey, guck mal, daran kannst du dich orientieren, wir wissen jetzt zum Beispiel immer diese Zusatzstoffe, also irgendwas mit E, hat, also so habe ich angefangen, immer wenn da E, und das sind ja irgendwelche Nummern dann, die kein Mensch kennt, dann weißt du.
Ja gut, die sind schnell gegoogelt heutzutage, ne? Also ich sag mal, in so Hafermilch ist meistens so eine Rotalge drin als Bindemittel, damit die so leicht dick wird. Da ist natürlich Öl drin, Haferflocke, Wasser und irgendein Süßungsmittel, damit das irgendwie wieder auf der Zunge bekömmlich ist. Und da gibt es ja welche mit Zucker, welche ohne Zucker. Aber auch da ist halt eben wieder das Ding: Was schmeckt dir, was schmeckt dir nicht? Ich weiß nicht, so. Ich glaube, man muss an irgendeiner Stelle 5 Grad sein lassen.
Genau darauf wollte ich hinaus. Also die Frage ist genau, wo ist diese Stelle? Ich glaube, die ist bei jedem auch anders. Aber ich finde zum Beispiel super interessant, weil Ich habe jetzt eben die Tres genannt. Wie gesagt, ich habe mich da ein bisschen mit beschäftigt. Ich mag die Jungs auch wirklich. Ne? Ich habe die persönlich kennengelernt. Super coole Familie. Was die halt machen, ist aber sowas habe ich noch nie gesehen oder erlebt. Ne? Die leben das halt wirklich. Die können das aber auch leben. Ne? Also die haben das in dritter Generation und irgendwie haben Großeltern und Eltern das schon aufgebaut. Und jetzt haben die da sich eine Situation geschaffen oder vorgefunden, wo sie sagen, wir wollen das halt machen. Anderes Beispiel, um mal wieder lokal nach Düsseldorf zu kommen. Du kennst diesen kleinen Pizzaladen Sunurage. Ne? Das ist ein ganz kleiner, ja. Was sind das? Sizilianer sind das, glaube ich, ne?
Nein, das sind einfach, die machen einfach nur geile Pizza.
So, die machen geile Pizza und die machen geile Pasta und das ist so ein richtig Original. Und die haben aber einen Laden.
Aber die Lasagne ist scheiße.
Ja, pass auf.
Nee, wirklich. Nee, wirklich. Lasagne kannst du da nicht essen. Die ist Mist. Da bin ich enttäuscht gewesen.
Also, wenn du mal schlechte Lasagne Arabiata haben willst, dann musst du mal hier hinkommen. Ich habe letztens hier bestellt, habe ich einmal gemacht und nie wieder hier. Also, anderes Ding. Nee, worauf ich hinaus will. Es gibt Sunurage 1 und es gibt Sunurage 2. Und wenn ich aber über einen dieser Lieferando, ne, also ich als convenient Konsument sitze dann irgendwie in Düsseldorf auf meinem Sofa und will das über Lieferando bestellen und die liefern nur von Sunurage 2. Und ich glaube, dass die auch extra Essen machen, dass es weniger ist oder irgendwas ist da anders, weil wenn ich das selber abholen fahre, ist es geiler. Ich schwöre es dir. Und also,
aber das ist eine Sache der Zeit. Also entschuldige bitte.
Genau.
Das ist eine Frage von Zeit.
Das sind Notwendigkeiten.
Das heißt halt, wenn ich eine Pizza bestelle und mir die abhole, dann kriege ich die heiß in der Box und dann fahre ich schnell nach Hause. Und dann bin ich ja viel schneller als irgendwie so ein Dude auf dem Elektrobike. Also je nachdem, wo ich wohne und wie lange ich meinen Parkplatz suche, glaube ich aber für dich mit.
Ja, aber genau, guck mal, dieser Dude auf dem Elektrobike, der hat ja nicht eine.
Der fährt ja auch vielleicht noch
woanders an. Richtig, der fährt vielleicht noch zwei andere und dann kommt er zu dir und dann ist sie kalt. Das heißt, ja, genau. Das Produkt ist aber ja gar nicht mehr, also der Convenient-Teil, der geht eben zu Lasten der Qualität. Und dann sag ich zum Beispiel so, das ist zum Beispiel für mich das, wo ich eine Grenze ziehe, habe ich keinen Bock drauf.
Aber da wirfst du jetzt zwei Sachen durcheinander.
Weil
der Convenient-Food oder der Convenient-Faktor, also du willst es bequem haben und deswegen ist es convenient, was zu bestellen. Und das heißt, dir macht jemand was zu essen und das hat ja nichts mit der Qualität des Essens zu tun. Das hat ja in dem Augenblick eher nur da was zu tun, ist das Essen gut oder schlecht, mit der Zeit, wie es zu dir geliefert wird und wie es bei dir ankommt. Ja. So, und im Unterschied dazu ist, wenn du sagst Convenient-Essen oder Fast-Food, ich meine, klar, also wenn wir über die Top 10 beliebtesten Essen der Welt reden, ja, da haben wir auf Platz 10 Keng Masan, das ist ein thailändischer Eintopf, Falafel, Pommes, Monchi, Ramen, Tacos, Sushi und die Top 3, halte ich fest, Burger, Pasta und Pizza an Nummer 1.
Ja, pass auf, wunderbar, kann ich mit reingehen. Es gibt zwei super interessante Themen dabei. Ich habe mal rausgesucht, es gibt einen deutschen Franchise-Verband und ich habe mir mal die Zahlen rausgesucht. Und McDonald's Deutschland hat, ich habe jetzt leider nur die Zahlen von 2020, nur in Deutschland ohne Mehrwertsteuer 3,15 Milliarden Euro Umsatz gemacht mit 1448 Franchises, also Restaurants. Ja, so. Restaurants, ja. Und das heißt, und du hast ja eben von diesem, ja, nennen wir es mal den Shareholder Value, ne, also Profitmaximierung, die so ein Konzern hat. Es gibt ja dann auch natürlich gewisse Vorteile. Macs hast du immer. Überall 24 Stunden offen, ne, so gefühlt.
Aber auch dann und da auch direkt rein, ne, dann ist immer die Frage, wovon redest du? Redest du von Quick Service Restaurants, das ist nämlich McDonald's? Oder redest du von anderen Fast-Food-Restaurants, die Full-Service-Restaurants
sind? Erklär das mal bitte.
Weil ein Quick-Service-Restaurant, das ist in der Regel alles to go und wirklich nur so einmal hin, rein, raus.
Okay.
Ja, so, also so ein McDonald's-Thema. Also ich meine, die haben ja auch.
Oder Burger King.
Trifft ja alle
oder Domino's.
Oder Burger King. Oder Domino's.
Oder KFC, Pizza Hut.
Die sind alle darauf gemünzt, dass du schnell wieder gehst. Das heißt, die haben Farben, die haben Tische, das ganze Interieur und dieses alles, was innen drin stattfindet bei denen, ist darauf ausgelegt, ungemütlich zu sein und eine nicht wohlige Atmosphäre zu schaffen.
Okay, darf ich mal?
Dass du so schnell aufstehst und gehst.
Okay, kurze Frage, weil finde ich super interessant. Burger King.
Quick-Service-Restaurants, noch was dran zu sagen, ist in der Regel auch viel so mit diesen man nennt das Kiosk, also mit diesen Bestelldingern, wo man selber bestellen kann, wo kein Kellner an den Tisch geht, wo man sich das Essen selber abholt. So, das ist alles so Quick-Service-Restaurants.
Das heißt, wenn wir bei Burgern bleiben, Hans im Glück wäre kein Quick-Service, weil da kommt ein Kellner an den Tisch. Die haben das ja mit ihren Birken-Dingern da und so. Also es ist auch ein Franchise, aber es ist kein
Quick-Service. Das ist ein Full-Service. Und das ist ein Full-Service-Restaurant, weil es darauf ausgelegt ist, ein schönes Ambiente zu schaffen, dass die Leute reinkommen und sich wohlfühlen und auch eine Zeit verweilen. So, jetzt können die sagen, jetzt sind die Stühle nur so semi-gemütlich, dass die halt zumindest nach einer gewissen Zeit schnell wieder gehen. Aber das ist erstmal dieses Thema Kellner, am Tisch bedienen, man bestellt da und so weiter und so fort. Das ist ein Full-Service-Restaurant. Und das ist halt auch nochmal ein großes, da würde ich auch einen Unterschied machen im Bereich Fast Food, weil der Burger, der bei Hans im Glück oder bei Peter Pane, weil das sind ja eigentlich, die waren ja mal zusammen, haben sich verstritten und dann getrennt. Ne? So, deswegen verklagen die sich auch immer hin und her, wie sie Bock haben gerade. Weil der eine sagt, der hat es von mir geklaut. So, ganz, ganz witzig. So, aber das ist ja eben genau das ist ein kleiner Unterschied.
Ja, aber das ist ja das Interessante daran, weil jetzt bist du bei diesen, also ich kannte den Begriff gar nicht, Quick Service. Das ist ja dann auch ein ganz anderes Marketing zum Beispiel. Ne? Also ich weiß nicht, ich wollte hier mal, habe ich mal mitgebracht, den Big Mac Index. Sagt dir das was? Mhm. Und das ist super.
Sagt mir gar nichts.
Der Big Mac Index, ich habe es mal hier gegoogelt, ich lese es mal vor, damit es auch korrekt ist. Der Big Mac Index ist ein Indikator, der die Kaufkraft verschiedener Währungen anhand des Preises für einen Big Mac in verschiedenen Ländern vergleicht. Er wurde 1986 von der britischen Wochenzeitung The Economist erfunden, um einen leicht verständlichen Währungsvergleich auf Basis von Kaufkraftparitäten zu ermöglichen und über- und unterbewertete einzelne Währungen zu zeigen. Also, long story short, ein Big Mac, warte mal, da muss ich mal kurz gucken. Ein Big Mac kostet in Deutschland aktuell, weißt du es?
Nein, natürlich nicht. Ich würde jetzt mal auf 6 Euro
tippen. Ja, ich würde auch so sagen, irgendwie. Ja, ich würde sogar sagen, darunter. Big Mac Index, und jetzt gehen wir hier einmal auf die Quelle, nämlich fand ich total interessant. Jetzt hängt das Netz, Michael. Es läuft, aber es läuft langsam. Aber ich find's schön. Also, ein Big Mac Index, und das wird jetzt niemanden hier verwundern. Der teuerste, also in US-Dollar, der teuerste Big Mac ist in der Schweiz für 6,71 Euro im Juli 2022. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich die ausklappen kann. Der billigste Big Mac ist in Venezuela für 1,76 Dollar. Und jetzt gucke ich mal, ob ich Deutschland finde. Wir müssten ja relativ weit oben sein. In USA kostet der 5,15 Dollar. Wo ist hier Deutschland? Hä? Das kann nicht sein. Wir müssen doch hier irgendwo. Ach, Eurozone. Die haben das jetzt für Europa zusammengefasst. 4,77 Euro. Und das sagt halt super viel aus. Und ich finde es halt super interessant, dass man quasi anhand dieses Big Macs sehen kann, wie so ein Land aussieht. Also jeder weiß, wenn ich in die Schweiz fahre, wird es teuer. Ne? Also ich kann mich daran erinnern, dass ich das erste Mal in der Schweiz war, als ich da, damals habe ich noch Kaffee mit Milch getrunken, so ein Cappuccino und ein Wasser. Ey, da habe ich 12 Franken bezahlt, habe ich fast umgefallen. Oder so in so einem normalen Café. Ne?
Ja, ja.
Und du denkst so, what?
Ja, klar, geht doch mal richtig Abendessen.
Ja, trink dir mal eine Flasche Wein, meinst du, ne, im Restaurant. Wohingegen, und dann du weißt natürlich auch irgendwie, Alkohol ist in skandinavischen Ländern teuer. Und dann bist du ja irgendwie, also Venezuela ist ein Land, was irgendwie wirtschaftlich, dem geht es ja auch nicht so gut. Und dann sieht man, es ist ja, weiß nicht, bei unterm Viertel eigentlich, ne, oder beim Viertel, ein bisschen mehr als ein Viertel, was du in Amerika dafür
die Kaufkraft bezahlst. Angeht.
Und das ist halt super interessant, dass quasi diese globalen Marken.
Die Produkte kosten in dem Land ja auch weniger. Also die bedienen sich ja auch an lokalen Märkten. Ne? Also ist ja nicht so, als wenn sie aus den USA nach Deutschland exportieren, die Burgerbrötchen und alles. Das wird ja dann in den Ländern in der Regel auch produziert. Ich meine, du hast gesagt, wie viel? 1200 Läden haben die hier in Deutschland?
1400.
Da haben die eigene Produktionsketten und eigene Logistikwege dafür.
Ja, das meine ich ja. Und du musst ja dann irgendwie so einen Standard halten. Ne? Also das finde ich ja auch super interessant. Und wenn du jetzt so eine, also wie gesagt, hier der Laden, wo ich gerne hingehe, The Hack heißt der, super Laden. Ja, der hat halt seinen Laden, der hat, weiß ich nicht, 20 Quadratmeter oder so. Der steht da selber drin mit seiner Frau und mit seinen Eltern oder so. Also ein Familienbetrieb, so wie eine klassische Pommesbude früher. Der hat natürlich ganz andere Möglichkeiten, da auf die Qualität Einfluss zu nehmen, ne? Wo wenn du 1400 Läden hast und 3 Milliarden Euro Umsatz machst, so, dann kannst du dir mal überlegen, wie viel Big Macs du da verscheuern musst.
Aber jetzt, das ist ja immer so eine spannende Frage. Ne? Und jetzt kommen wir so ein bisschen, wo ich eigentlich heute drüber reden wollte. Und ich finde, das greift so ganz gut ineinander. Und jetzt haben wir ja schon geklärt, irgendwie Qualitätsansprüche und so. Und für mich ist halt immer so die Frage, was ist deine Erwartungshaltung, wenn du essen gehst?
Ja, pass auf.
Also das finde ich ist immer das, das ist immer das Ganze. Wir reden ja über das kulinarische Niveau-Limbo.
Ja, also das ist genau das Ding. Ne? Ich habe ja eben gesagt, Schmutzessen. Also ich mag, wenn ich irgendwie in Thailand im Urlaub bin und irgendwie um 3 Uhr morgens einen sitzen habe oder so.
Ja, aber jetzt bleib doch mal in Deutschland, jetzt red doch nicht von Thailand.
Das, auch in Deutschland, das sind doch die wenigsten. Ne? Wenn ich mal einen saufe irgendwie, also ich sag mal, wenn ich, also bin ich selten, aber wenn ich über die Beukerstraße gehe um 4 Uhr morgens, da ist dieses Schweinehälftenbrötchen da, ne? Das mit dem...
Der Schweinejanis.
Ja, mit dem Weißmehlbrötchen und ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich kein Biofleisch sein oder so. Das spricht nicht mich dann doch nicht schon irgendwie an. Ne? Da ist mein Denken aber auch ja durch einiges an Alkohol beeinflusst. Wenn ich jetzt in ein Restaurant gehe, und das ist immer genau das Ding, es ist ja die Frage, was will ich machen? Ich finde immer Essen, es ist auch etwas, wo ich mich hinentwickeln möchte. Ich möchte gerne in Ruhe essen. Und ich möchte gesund und lecker essen, sagen wir es mal so, das möchte ja jeder. Da gehört für mich aber auch zu.
Aber du sagst gesund und lecker. Ja. Aber das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Warum? Warum muss ich das denn ausschließen?
Du musst es nicht ausschließen, es sind aber trotzdem zwei verschiedene Paar Schuhe. Weil ich habe ja im Zweifel, wenn ich gesoffen habe, am nächsten Tag auch Bock auf dein sogenanntes Schmutzessen.
Ja, okay.
Da brauche ich was Dreckiges, da habe ich Bock auf was Schmieriges. Und das ist doch einfach auch so, wenn ich eine Currywurst essen gehe, und da muss ich nicht für besoffen sein, da bin ich mir in der Regel im Klaren darüber, dass die Wurst in der Regel, außer ich zahle irgendwie 8-9 Euro für eine Currywurst ohne Pommes, wo ich weiß, das ist eine Metzgerwurst, die ist von einem gescheiten Metzger gekommen, da muss ich einen Preis für hinlegen. Da habe ich aber nicht immer Bock drauf und auch nicht immer unbedingt das Kleingeld für. Jetzt kann man sagen, ja, dann darfst du es nicht essen, weil ich will gesund essen. Dann kann man sagen, ich verzichte. Aber das machen ja die wenigsten Leute. Das heißt, die meisten Leute sind damit völlig einverstanden, dass da alles Mögliche drin ist und die Soße nachts im Dunkeln leuchtet.
Nee, und das ist das Interessante. Du hast eben gesagt, was hast du für eine Erwartungshaltung? Und bei mir ist das genauso, wie du sagst. Also meine Erwartungshaltung, ich habe das auch, ne, wie wir haben das ja alle. Ich mag Pommes, Currywurst mit Mayo. Ich mag eine geile, fettige Pizza. Ich mag auch einen geilen Burger. Und dann ist die Frage, was ist es mir wert? Ne? Und wenn ich jetzt bei einem... Wie heißt denn Quick Service? Nee, wie ist?
Quick Service Restaurant.
Genau, weil das ist ja der Unterschied, ne? Das ist ja genau der Unterschied, wo die Frage war, ist Mc's, Burger King oder so, ist das eine eigene Kategorie? Und du hast die Frage ja gerade auch beantwortet. Ja, ist eine Quick Service Fast Food Erlebnis.
Da kannst du natürlich auch, aber Domino's, Subway und so, also alle, eigentlich diese ganze Quick Service Geschichte sind eigentlich die Großen, da gehören aber auch natürlich irgendwie hier dieser Brezelbub irgendwie am Bahnhof
dazu. Ja, aber genau.
Ist ja auch ein Quick-Service-Restaurant. Und auch ganz ehrlich, eine Bäckerei, die Brötchen belegt, die fertig belegt da liegen, das ist Quick-Service. Und Starbucks, diese Paninis, die nur noch mal in den Kontaktgrill legen, das ist Quick-Service.
So, und da, genau. Und jetzt ist die Sache Starbucks zum Beispiel, deswegen kaufe ich bei Starbucks, wenn überhaupt, einen Kaffee. Ne? Ich erwarte bei diesem Quick-Service, erwarte ich keine Qualität. Da erwarte ich einen Geschmack, ne? Und Geschmäcker sind verschieden. Und der Geschmack ist ja meistens, trifft der ja die Erwartungshaltung. Ne? Aber da erwarte ich jetzt nicht, dass da irgendwas Sinnvolles, Gesundes oder weiß ich nicht, was drin ist. Wenn ich allerdings irgendwie 9 bis 10 bis 11 bis 12 Euro für einen Burger hinlege, dann erwarte ich, dass da gutes Fleisch drin ist, dass das ein sauberes Brötchen ist, dann erwarte ich einen gewissen Nährwert. Wenn ich jetzt irgendwie in ein Restaurant gehe, das kannst du ja direkt weiterführen, ne? Ich sag mal, wenn ich eine Flasche Wein für 10, 20, 25, ja, da, nee, das ist schon schwierig. Also, ich sag mal, eine Flasche Wein für 10 bis 18 Euro. Ja, die kannst du trinken, aber...
Wo kriegst du denn eine Flasche Wein für 10 Euro im Restaurant?
Ich trinke so selten Wein im Restaurant, ich habe keine. Und wenn dann...
Du hast da Lack gesoffen, Alter. Eine Flasche für 20 Euro im Restaurant
teuer? Ist billig. Das ist billig, okay.
Das ist billig.
Okay, so, die kostet im Einkauf dann wahrscheinlich 4 Euro oder so, ne? Irgendwie so.
Vielleicht auch nur 3.
Okay.
Aber eine Flasche Restaurant für 3, für 20 Euro, das ist ein Schnapper.
So,
und wenn der noch lecker ist, dann hast du gewonnen.
Ne, den sollte man trinken können. Das ist ein Hauswein, ne? So in den südländischen Ländern, so Italien, Spanien sagt man, oder Frankreich sagt man einfach, das ist ein Hauswein. Den kannst du trinken.
Ja, Garagenwein.
Aber geil ist der nicht. Wenn ich aber irgendwie...
Das kommt auf den Wein an.
Ja.
Und das kommt auf deine Erwartungshaltung an.
Ja, und das ist aber der Punkt. Und diese Erwartungshaltung...
Es gibt Leute, die kaufen bei Aldi einen Wein und sagen so, oh, da habe ich einen ganz tollen Wein bei Aldi gefunden. Ja, der Toni wird kotzen, wenn du dem das hinstellst. Er sagt, so ein dreckiger Industriewein. Ey, kauf die Weine beim Winzer. Und wenn du einen guten Winzer hast, dann kostet die Flasche eben auch nur 4 oder 5 Euro für den einfachen Gutswein. Der ist aber gut.
So.
Das ist nicht der Raketenwein, der ist aber gut.
Und jetzt sind wir aber wieder genau beim Thema. Ne? Das eine ist industrielle Fertigung, also wie ja bei diesem Quick Service auch, das ist industriell gefertigt. Das andere ist eben, ja, kann man es Manufaktur nennen? So, also es ist halt,
ja.
Es ist halt eine kleine Menge, ne? Und ich habe mit dem Toni mal drüber geredet, ich fand das so super interessant. Der sagte so, guck mal, wenn du, egal bei welchem Supermarkt, wir sagen immer hier Aldi, weil Aldi der Discounter ist, wir könnten auch Lidl sagen, ne? Oder Penny, damit wir alle
oder
mal
Netto.
Haben. Jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube, Netto gehört auch zu.
Ist doch egal, gibt's wo die zugehören, ja, ist egal.
Nee, nee.
Rewe oder Edeka.
Ich wollte sie alle nennen, ich wollte einfach nur fair sein. Auf jeden Fall
ja.
Sagt der Toni, guck mal, du musst so viel Menge produzieren, damit du das quasi deutschlandweit distribuieren kannst über alle diese Läden. Und du musst eine gleichbleibende Qualität haben. Das geht überhaupt nicht. Ne? Und so ein Gutswein, ich sag mal, selbst wenn der, und ich habe keine Ahnung von Mengen, aber sagen wir, der hat 10.000 Flaschen oder so. Ja, das ist ja nichts.
Das ist nichts.
So, ja, aber für den ist das viel. Und wenn er 10.000 Flaschen für 6 Euro verkauft, dann hat er 60.000 Euro gemacht. Wenn er, ne? Also, und das ist halt die Frage. Was erwartest du? Ich bin generell ein Fan davon, von Einzelhändlern. Also, das ist ja dieser berühmte Tante-Emma-Laden, ne? Und das kannst du eben auch in der Produktion
sehen. Ja, aber
das
ist ja.
Das ist aber so eine Romantik.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja eine Romantik. Aber jetzt lass nicht irgendwie noch Richtung Supermarkt laufen, weil sonst verhaspeln wir uns hier völlig.
Okay.
Also
die
Erwartung.
Das ist
ja immer so ein bisschen so die Sache. Es geht einfach um Erwartungshaltung. So. Ja, und das heißt, wenn ich auch als Koch irgendwo essen gehe, dann habe ich ja auch noch eine Erwartungshaltung, weil ich kenne mich ja in der Regel meistens ein bisschen besser aus. Und wenn dann da irgendwie sowas an den Tisch kommt oder ich sehe schon, wie der laufen, also ich weiß ja sofort, was das ist. Ich nehme das aber billigend in Kauf, weil ich ja manchmal an Tagen sage, mir ist das egal, mir geht es um die Atmosphäre. So, und das ist halt immer so das Ding. Also ich mache da keine Wissenschaft draus, wenn ich sage, das ist lecker, dann bin ich mir im Zweifel halt auch darüber im Klaren, dass das nicht immer unbedingt uiuiui ist. So, ne? Und ich meine, das ist ja auch eben so, wie gesagt, das beste Essen der Welt, das ist halt einhellige Meinung. Da sagen, also wenn du eine Umfrage hast, das alle Umfragen, die es irgendwie gibt im Internet, wo du guckst, das beste Essen der Welt, das sind die Italiener. Da sagen die alle so, oh, italienisches Essen. Das liegt halt aber auch, wenn du dir anguckst, was sind die beliebtesten Speisen, dass da Pizza und Pasta ganz oben drauf ist. Und die Pizza ist halt einfach so ein emotionales Ding. Und bei der Pasta ist es einfach so weit verbreitet. Ich meine, da haben wir darüber schon mal gesprochen. Auch am Anfang der Podcast-Reihe, dass die Nudel in China erfunden worden ist, 4000 Jahre. Und das heißt, das stopft viele hungrige Mäuler. Deswegen ist das auch eins der beliebtesten Essen. Eins der, die Hochküche, und da haben wir auch drüber gesprochen, verbreitet von Auguste Escoffier, das ist die französische Küche, wo übrigens auch der Koch schlechthin, der diesen weltweiten Standard gehoben hat, durch den Export seiner Standards. Also das heißt, der hat ja auch Essen, ein Werk geschrieben, das Standardkochbuch von Escoffier, ja, wo halt eben diese Sachen drin gewesen sind. Das heißt, die ganzen Köche hat er in die Welt hinausgeschickt und dadurch hat sich diese Kochkunst ja auch verbreitet und ist halt leichter geworden, der ja aber auch Mitbegründer des Maggi-Würfels gewesen ist, also dieser Brühwürfel an Suppe. So, ne? Das ist ja auch wieder so ein Ding. Und wenn du nur nach Deutschland guckst, die ja auch eine sehr gute Küche einfach haben, das heißt, in Deutschland gibt es 40 verschiedene Varianten von Bratwurst, 5000 Varianten von Bier, ja, und 3200 Brotsorten. Also auch diese Reichhaltigkeit des Hörens. Und dann ist es auch da immer wieder, welche Qualität setzt man an und was ist die Erwartungshaltung? Und wenn, ich meine, ich weiß nicht, wenn du ein Date hast, so was ist dein Lieblingsessen? Für was war die größte Enttäuschung, die du je hattest? Ich meine, wenn ich irgendwie wo eingeladen bin, alle machen sich immer in die Hosen und sagen, oh, für den Karl kann ich nicht kochen. Jetzt kommt Thomas wieder, meine Currysoße hast du scheiße bewertet.
Nein. Du hast den Punkt halt getroffen und der entscheidende.
Aber ich bin noch glücklich, wenn jemand für mich kocht. Und wenn ich zu irgendeinem Kollegen essen gehe, vielleicht habe ich ja auch einfach nur normalen Tag. Also wenn zu mir irgendein Kollege gekommen ist, also ich weiß nicht, irgendwie Tim Raue war mal bei mir essen, ja. So, ja, natürlich schicke ich dem in Gang zwischendurch, um irgendwie zu sagen, so, hey Tim, yo, geil. Ich würde niemals im Leben versuchen, mit dem mitzuhalten. Da hat er auch gar keinen Bock drauf. Also, ne, das ist, je hochklassiger die Köche kochen, ich sag dir das, alle Köche haben Bock auf geile Hausmannskost. Einfaches Essen, ehrliches Essen. Die Hui Feng Shui lauwarme Szenegetränke in irgendwelchen Lounges machen die jeden Tag selber.
Ja, aber du hast...
Die wollen in Ruhe essen.
Du hast den Punkt getroffen.
Das ist eine Erwartungshaltung.
Genau, und diese Erwartungshaltung, das ist aber, wenn ich essen gehe, das ist Gastlichkeit oder Gastgeber sein, sagst du immer. Ne? Also das ist für mich die Atmosphäre.
Genau.
Und dann ist halt auch die Frage, was für eine Atmosphäre habe ich zum Beispiel ausgewählt? Ne? Also ich kann dir irgendwann mal erzählen, wo ich habe einen Mega-Deal gemacht, weil ich einen Kunden damals auf der Reeperbahn an diese Currywurstbude da geholt habe, weil ich zu dem gesagt habe, sag mal, wollen wir nicht da und schnell eine Currywurst ziehen? Hast du nicht Bock drauf? Und weil alle immer mit denen in irgendwelche Sterne-Restaurants gehen, hat den total genervt und der hat es richtig abgefeiert. Und das war eine gute Erwartungshaltung. Genau. Das hat mich keine 10 Euro gekostet. So und andersrum.
Aber es ging ja nicht ums Geld. Du hättest ja auch 1.000 ausgegeben an dem Abend, weil es ein guter Kunde ist. Aber dieses Shocking-Moment, einfach mal zu sagen, ey, ich habe keinen Bock auf den Firlefanz. Ey, lass uns doch eine Anführungszeichen ehrliche Currywurst essen gehen. Und das Ehrliche daran ist, auf der Speisekarte steht blablub tralala, was da alles drin ist. Die Soße leuchtet nämlich im Dunkeln. Und das ist halt auch okay,
aber ich guck da nicht hin. So guck mal, das ist genau das Ding. Wenn ich zur Windschiebenhütte gehe, guck ich doch nicht auf die
Phosphate. Halt okay.
Genau. Und
so, genau.
Warte.
Dann ist es okay.
Und wenn ich aber bei den Tres Brüdern essen gehe, ne, dann
hast du eine andere Erwartungshaltung.
Dann erwarte ich, dass das ökologisch, ökonomisch und gesamtgesellschaftlich top ist. Und das ist das da auch. Und das ist so wie Äpfel mit Birnen vergleichen. Ne? Und wenn ich zu Mc's gehen würde, oder ich bin Burger King-Fan, kann ich ja sagen, ich mag lieber deren Burger, aber es ist ja egal. Wenn ich zu so einem Quick-Service-Ding gehe,
musst du dir nur die richtige Filiale aussuchen, nicht, dass da irgendwie die Mäuse das Brot schon angefressen
haben. Ja, aber dann ist das eben so. Ne? So, und ich finde das auch in Ordnung. Und ich glaube, das ist aber der Punkt, den hast du sehr, sehr schön getroffen.
Nee, das ist nicht in Ordnung, dass eine Maus das Brot anfrisst. Also wirklich nicht.
Alter, schneid's ab und gib ja, nein.
Du ja, weißt ja. Nicht
mehr. Aber nee, ich weiß der schon, Punkt was, ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft, und das finde ich, glaube ich, das wäre jetzt mein Schlusswort, dass eine Erwartungshaltung da ist. Ich bekomme für mein 15-Cent-Brötchen bekomme ich einen Quick-Service, wo der Karl höchstpersönlich das Brötchen geformt, gebacken und die Milch irgendwie noch selber gemolken hat. Und das ist einfach unrealistisch. Ne, und da muss ich einfach nur mein Gehirn einschalten, weil für das Geld kann ich das nicht machen. Wenn ich dann zum Bullebäcker gehe oder hier bei Backboard oder so und 1 Euro für so eine Dinkelperle bezahle, da erwarte ich, dass das so ist. Und ich glaube, wir müssen einfach unsere Erwartungshaltung ein bisschen mit der Realität mal abgleichen. Und das wäre so mein Schlusswort. Und was ich jetzt gelernt habe, Systemgastronomien sind Quick-Service-Restaurants und Fast-Food und Convenience-Food kann gesund sein, muss es aber nicht.
Da muss ich dir nochmal widersprechen, weil ein systemgastronomisches Konzept hat nichts mit Quick- und Full-Service zu tun, weil ein Beispiel eine Losteria, ein Full-Service-Restaurant ist aber auch ein Systemer. Das heißt, ein Systemgastronom ist etwas, was systemisch arbeitet. Das heißt, die haben klare Vorgaben, klare Qualitätsmanagement, sie haben klare Einkaufsstrukturen, die in der Regel zentralisiert sind. Und dadurch kriegst du in jedem Restaurant die gleiche Qualität, die gleichen Preise, die gleiche Speisekarte etc. Das ist ein Systemgastronomie. Und dann unterscheidet sich es generell zwischen Quick Service und Full Service, weil die Pommesbude an der Ecke, Ulis Imbiss und sonst irgendwas, wo ich nur stehen kann, ist auch ein Quick Service Restaurant, auch wenn es ein Einzelunternehmer ist.
Na, dann gut, dass du mich nochmal korrigiert hast. Ah, das schneiden wir raus, das ist ja eh kacke. Okay, Schlusswort von dir.
So, und jetzt kommen wir nämlich noch dazu, jetzt sind wir ja schon ein paar Tage älter. Ne? Das Essen ist ja der Sex des Alters. So, und wenn wir hier schon im Niveau-Limbo sind, ist Dinge, die du beim Essen oder auch im Bett sagen könntest. Das habe ich mir besser vorgestellt. Und damit entlassen wir euch in den Tag, in die Nacht, wo immer ihr auch seid. Und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt mit Soße Spitze.
Und das muss für heute reichen.